Ich habe den Text aus Lukas Kapitel 2 ausgewählt, die Verse 8 bis 20. Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 20. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Ich habe den Text in drei kleine Abschnitte aufgeteilt. Ich dachte, dass man Vers 8 hier nochmal separieren kann. Also wir sehen hier die Hirten einfach bei ihrer täglichen Arbeit. In den Versen 9 bis 14 sehen wir die Verkündigung der frohen Botschaft durch den Engel und eben dann auch die Herrlichkeit, die dann zum Ausdruck kommt, durch das Lob, durch die Anbetung, durch das Lob Gottes, kann man sagen. Die Verse 15 bis 20, Hirten folgen der Botschaft und verkündigen diese, nachdem sie die Tatsache feststellen konnten. Das, was ihnen gesagt wurde, haben sie tatsächlich so gesehen und haben es weitergegeben. Als ersten Punkt der Predigt habe ich so definiert, bei der Freudensbotschaft des Evangeliums spielt das Ansehen der Person absolut keine Rolle. Wir sehen in Vers 8, dass hier Hirten ihrer täglichen Arbeit nachgingen. Es waren ganz normale Menschen. Es waren nicht irgendwelche Menschen aus einer besonderen Kaste oder aus irgendeinem besonderen Stand in der Gesellschaft, sondern einfachste Menschen, vielleicht sogar Menschen der unteren Klasse, wenn man das so einteilen will oder ein bisschen einordnen will oder die Zielgruppe ein bisschen näher ansehen möchte. Also es waren ganz einfache Menschen. Der Intellekt ist wahrscheinlich auch nicht besonders hoch gewesen. Es waren wahrscheinlich nicht sehr intelligente Leute, gebildete Leute, gelehrte Leute. Es waren wirklich einfache Menschen. Als ich dann ein bisschen nachgeschaut habe, was die Bibel zum Ansehen der Person sagt, ist mir aufgefallen, dass gerade das Neue Testament sehr viel über das Ansehen der Person spricht. Und zwar in aller Deutlichkeit. Es gibt sehr viele Stellen, Passagen im Neuen Testament, wo immer wieder gesagt wird, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und es wird sogar davor gewarnt, Unterschiede zu machen. Römer 2,11, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Jakobus Kapitel 2, Vers 1, meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Es geht nicht einfach nur darum, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt, sondern dass das Evangelium für alle da ist, unabhängig vom Intellekt, Besitz und so weiter. Entscheidend ist, dass das Evangelium durch Gottes Gnade dem Herzen des Menschen offenbar wird. Und da bin ich auf 1. Korinther gestoßen, 1. Korinther Kapitel 1, die Verse 26 bis 28, wo die Weisheit der Menschen so ein bisschen auch zunichte gemacht wird. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 26 bis 28. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Irgendwo harte Worte, klare Worte, aber irgendwo auch sehr, sehr tröstende Worte. Ich glaube, keiner wird von sich hier behaupten, dass er zur sogenannten Elite gehört, zu einer Menschenklasse, die irgendwelche besonderen Leistungen aufbringt. Nein, wir sind einfache Menschen. John MacArthur schreibt in seinem Kommentar dazu, Gott verachtete menschliche Weisheit, da er sie nicht nur als Mittel verwarf, ihn zu erkennen, sondern zudem beschlossen hatte, Einfältige und Geringe zu erretten. Von solchen, die die Welt als weise, mächtig und edel bezeichnen würde, ruft er nicht viele zum Heil. Er offenbart seine Weisheit den Törichten, Schwachen und Verachteten. Solche also, die von der Elite als Abschaum betrachtet werden, sind es, die sich Jesus Christus als Retter und Herrn anvertrauen. Gott gebührt in Ewigkeit aller Ruhm und alle Ehre dafür, es so eingerichtet zu haben, dass solche Geringen ihn und die ewigen Wahrheiten seines Himmelreichs erkennen. Kein geretteter Sünder kann sich rühmen, er habe das Heil durch seinen Intellekt erlangt. Wunderbar, oder? Also irgendwo ein sehr, sehr großer Trost, eine Ermutigung. Ja, zum einen, dass Gott sich wirklich den Schwachen offenbart. Und um das Evangelium zu verstehen, kein großer Intellekt erforderlich ist. Wenn Gott dem Herzen des Menschen das Evangelium offenbar macht, dann wird dieser Mensch, ja, erfasst vom Evangelium, wird gerettet durch Jesus Christus, ja, und er muss kein Gelehrter sein dazu. Zweitens, die herrliche Freudensbotschaft der Engel ist das wahrhaftige Evangelium, das wirksame Evangelium. Vers 9, und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Ja, sehr typische Merkmale, finde ich, sind hier zu erkennen. Na, ein Engel des Herrn tritt zu ihnen, und ja, helles Licht, Herrlichkeit umstrahlt diesen Engel, was dazu führt, dass die Personen im Umfeld in große Furcht geraten. Ich fand das so interessant, am Freitag war hier die Übstunde, dann hatten wir hier so zwei Hirten und dann wurde so ein bisschen kritisiert, dass ja einer irgendwie diesen Ausdruck oder ja nicht richtig ausdrücken konnte, diese Reaktion, als er den Engel gesehen hat. Ne? Und dann sagte der andere Hirte, ja, es ist so wie, als wenn du einen dicken Lamborghini siehst oder so in die Richtung, ja. Und da muss ich leider den Hirten ein bisschen korrigieren. Ja. Es ist absolut eine andere Reaktion. Es ist nicht einfach ein Staunen. Vielleicht ist das mit eine Teilkomponente, ja, der Reaktion in der jeweiligen Situation. Aber ich denke, viel, viel überwiegender ist die Furcht, ja, die in so einem Moment entsteht. Ja, übrigens sehr ähnlich heute. Habe ich dann nochmal gesehen hier, dass Zacharias, ne, auch eben so eine Begegnung im Tempel hatte. Zacharias, ein Priester, ja, irgendwo ein Mann Gottes oder ja, ein Diener Gottes, ja, einer, der in geistlichen Dingen irgendwo erfahren ist, ja, bekommt große Furcht. Er sieht diesen Engel und wird wirklich von Furcht gepackt. Ja, das ist die richtige Reaktion. Und das ist die Reaktion, die dann eben oft der Erscheinung der Engel zur Folge hat. Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Die Hirten sollen sich nicht fürchten. Der Engel ist kein Verderber, sondern der Überbringer einer Freudensbotschaft. Eine Freudensbotschaft nicht nur für sie, sondern für das ganze Volk. Sie werden in Kürze daran beteiligt sein, eben diese Verheißung in Erfüllung zu bringen. Und wie schön und wie herrlich, wenn wir weiterlesen, ne, in Apostelgeschichte Kapitel 1, wo Jesus dann den Auftrag gibt oder sagt, dass das Evangelium bis an das Ende der Welt gepredigt werden wird, verkündigt werden wird. Also es ist eine Botschaft, die nicht nur beim jüdischen Volk geblieben ist, sondern die sich ausgebreitet hat über diese ganze Welt. Ich habe so ein bisschen ein Thema definiert und auch bewusst so definiert, dass das Evangelium in der ganzen Welt verkündigt werden wird. Es wird zwar schon auf der ganzen Welt gepredigt, ja, aber es gibt immer noch Völker, Menschen, die eben dieses Evangelium nicht gehört haben. Nicht gehört haben. Ja, ich unterstreiche, nicht gehört haben. Und vielleicht auch hier ein kleiner Aufruf. Vielleicht beruft auch Gott dich zu eines dieser Völker. Ich freue mich sehr, dass einer meiner Freunde gerade in der Vorbereitung ist, gerade in so einen Dienst zu gehen, zu Völkern, die noch nicht mit dem Evangelium konfrontiert wurden. Ja. Vielleicht beruft Gott dich eben auch diesen Weg zu gehen. Ja, aber was für ein Trost für uns, ja, was für eine Freude, diese kraftvolle Botschaft, dieses wirksame Evangelium wird auf der ganzen Welt verkündigt werden. Und nichts, kein Lockdown, keine strengen Maßnahmen der Regierung, kein Herrscher, kein Machthaber dieser Erde werden das verhindern können. Seht euch mal die Länder an, in denen größte, stärkste Verfolgung herrscht. Gerade da brennt die Gemeinde Gottes. Nordkorea, wie viele Berichte gibt es über wahrhaftige, über lebendige Christen, die den Herrn von ganzem Herzen lieben und bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Ja. Sie lieben den Herrn Jesus, obwohl sie ihr Leben dafür verlieren können. Und das ist ein Trost, das ist eine Freude. Das soll uns Mut machen, das darf uns Hoffnung geben, ja, dass das Evangelium bis zum Ende, bis der Zeitpunkt gekommen ist, wo es aufhören soll, gepredigt werden wird. Ja, und Menschen bis zum Ende zum lebendigen Glauben kommen werden. Unabhängig von den Umständen, unabhängig von den Maßnahmen, unabhängig von dem, was die Menschen sich so alles ausdenken. Vers 11. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und mit der Stadt Davids ist eben nicht die Davidstadt gemeint in Jerusalem, sondern eben Bethlehem, also die Stadt, wo David geboren wurde. Und genau in diesem Satz kommt eigentlich jetzt so das Evangelium so richtig zum Vorschein. Hier geht's nämlich gerade in der ersten Wendung um einen Retter. Ja, die Frage ist, was für ein Retter, wozu einen Retter? Und ich denke, uns ist allen bewusst, dass das Kernproblem, was wir haben, was die Menschheit hat, die Sünde ist. Sünde. Der Fluch der Sünde, der damals durch Adam und Eva in die Welt kam, beziehungsweise dieser Fluch, der sich durch diesen Akt des Ungehorsams, ja, wie ein Krebsgeschwür, ja, an jedem Menschen, ja, sich hineinbeißt, ja, und was zur Folge hat, dass kein Frieden da ist mit Gott, weil Gott die Sünde hasst. Er kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Und deswegen brauchen wir eine Lösung. Deswegen brauchen wir einen Retter. Ich finde es so schade, dass dieses Problem so manchmal nicht mehr so klar und deutlich ist. Dass viele andere Probleme oder vielleicht andere Elemente, andere Dinge unseres Lebens genau dieses Kernproblem beiseite schieben. Und die Menschen sich nicht mehr bewusst sind, warum sie krank sind, warum sie geistlich krank sind, warum sie keine Freude haben, warum sie keinen Frieden haben, warum ihr Leben so sinnlos und leer ist und viele andere Dinge. Das größte Problem, das der Mensch hat, ist die Sünde. Und deswegen diese Freudensbotschaft, das, was die Engel in Herrlichkeit in Ehre und Lob versetzt, ja, was den ganzen Himmel triumphieren lässt, ja. Die Lösung ist in Christus Jesus, den Retter. Er ist gekommen, um uns zu erretten, um das Kernproblem der Menschheit, jedes Einzelnen von uns, zu lösen. Und das ist so wunderbar, das ist so herrlich, das ist die Message von Weihnachten. Das ist die Nachricht, die uns wirklich in große, große Freude versetzen soll. Und wie schade ist, dass wir so oft in unserem Nächsten unseren Arbeitskollegen sehen, unseren Mitmenschen, aber so wenig bewusst sind, dass dieser, mein lieber Arbeitskollege, ein verlorener Sünder ist, wenn er Christus nicht angenommen hat als persönlichen Retter. Wie oft fehlt uns der Blick dafür? Wie oft fehlt uns dieses Mitgefühl? Wenn du in der Sünde verharrst, wenn du nicht Buße tust, wenn du den Herrn Jesus nicht als Erretter annimmst, dann bist du verloren. Und das ist wirklich, das muss uns immer wieder bewusst sein. Mein Nächster, der Gott nicht angenommen hat, ist ein Sünder. Und es ist mein Wunsch, ja, ihm das Evangelium, diese Botschaft weiterzugeben, damit auch er gerettet wird. Ja, die Botschaft vom Retter, von dem, der dieses Problem lösen kann und der es gerne tut. Weiter lesen wir, welcher ist Christus der Herr? Das gibt nochmal diesen anderen Aspekt, ja, welcher ist Christus? Das heißt, der Gesalbte Gottes, der Messias. Wir lesen im Alten Testament davon, dass ja Menschen, die eben Könige werden sollten, ja gesalbt wurden. Ne, das war ein Akt, um die Menschen als König einzuweihen irgendwo. Und wir sehen hier eben genau diesen Punkt, dass Jesus Christus eben auch König ist. Ja, wir haben heute gehört davon, dass Jesus eben auch gekommen ist, sein Reich zu bauen. Und er ist Herrscher und König dieses Reiches, dieses ewigen Reiches. Und er wird herrschen auf dem Thron Davids. Ja, das ist eben seine königliche Linie. Ja, und das ist so wunderbar. Welcher ist Christus der Herr? Und es wird noch besser. Er ist nicht einfach nur König, sondern er ist Gott zugleich. Eine ganz, ganz, ganz wichtige theologische Wahrheit, die so stark umkämpft ist. Ja, die in so vielen Glaubensrichtungen verleugnet wird. Und das ist eine der zentralen Elemente fast sogar. Christus ist nicht Gott. Christus ist nicht Gottes Sohn. Will man so haben. Ja, also man leugnet das. Aber wir sehen hier ganz klar und deutlich, dass eben auch dieses Wort, das ganz klar beschreibt, dass Jesus eben genau dieses göttliche Wesen hat, diese göttliche Natur. Also Gott wird hier Fleisch, er wird Mensch. Ja, und das ist das, was wir in Philipper 2 so wunderbar lesen. Also ich finde diesen Abschnitt ja, ich sage das immer wieder, ich finde den so herrlich. Eigentlich müssen wir den auswendig lernen und immer wieder kauen, weil das so zentral und so wichtig ist, ja, für unser Leben als Christen. Philipper 2, 1-10. Dieser Retter ist also der Messias, der wahrhaftige und ewige König, der als Gott selbst Mensch wird. Vers 12. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Ja, interessanterweise bekommen sie hier die Möglichkeit, ein Zeichen bzw. eine Bestätigung der ihnen gesagten Botschaft zu bekommen. Möglicherweise hätten die Hirten es einfach nicht geglaubt, wenn die diese Zeichen eben nicht gesehen hätten, da viele Juden einen anderen Messias erwarteten. Die Juden, das sehen wir auch ein bisschen später, hatten oft eine ganz andere Vorstellung vom Auftreten des Messias. Es ist zwar genau der Messias, der gekommen ist, aber ihre Vorstellung war einfach anders. Sie dachten, es wäre wirklich einer, der jetzt kommt, als König, wirklich als König regiert und sie von den Feinden befreit, Frieden schafft, ja, dabei alles mehr so auf dieses Irdische bezogen. Aber was so ein bisschen scheinbar nicht so ganz deutlich wurde, dass eben im Alten Testament auch ganz klare Hinweise auf den leidenden, auf den ruhigen, demütigen Messias gibt. Auf den, der nicht kommt und dann mit großen Worten schreit und sagt, hier, ich bin euer König, ne, ich werde euch befreien, sondern einer, der als kleines Kind, als bereits existierender, als bereits seiender König, als kleines Kind in Windeln gewickelt zur Welt kommt, in einer Atmosphäre, in einer Gegend, wo ja kein Platz für ihn ist und der im Endeffekt in eine Krippe gelegt wird. Und ich finde auch dieses Bild irgendwie so faszinierend. Ja, also wie anders oft Gottes Pläne sind als unsere. Wie anders Gott oft Dinge darstellt oder bei Gott anders sind, als wie wir uns sie vorstellen. Wir beobachten und analysieren das Leben Jesu und müssen feststellen, dass sehr viel Niedrigkeit in seinem Leben da war. Sehr wenig oder eigentlich keine irgendwelche Selbstdarstellung oder so. In keinster Weise. Sein Leben war gekennzeichnet von Hingabe, von Dienst, von Niedrigkeit und von Demut. Und das ist so wunderbar, das ist so herrlich zu sehen, ja, dass wir Menschen, wir haben oft so Philosophien, gerade wenn du Erfolg haben willst, musst du dich durchboxen, ja, ein bisschen eine Ellenbogen-Taktik anwenden und so weiter. Ne? Das sind so die Methoden dieser Welt, aber das, was wir hier lesen von dem König, der Könige, ja, ist was ganz anderes. Und das ist so schön. Ne, das darf uns auch in die Anbetung treiben, dass der Lösungsweg eben so wunderbar ist, so anders, als wie wir ihn uns vorstellen. Und wir haben den Aufruf in Philipper 2 wieder, ja, eben genau diese Gesinnung, die Jesus Christus hier auf dieser Erde hatte, sein Leben, ne, seine Ausrichtung uns anzueignen. Ne, wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Und deswegen müssen wir wissen, wie er gesinnt war, wie er gewandelt hat. Und was eben die Hauptpunkte seines Lebens waren, die Werke in seinem Leben. Vers 13 und 14. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter Menschen Gottes Wohlgefallen. Plötzlich ist eine gewaltige Menge an Engeln da. Der Begriff der Heerscharen deutet darauf hin, dass wirklich eine große Anzahl an Engeln da war. Ja. Diese lobten Gott und sprachen. Es spielt keine große Rolle, also für mich zumindest, ob sie sangen oder sprachen. Ja. Manchmal wird das irgendwie auch, habe ich glaube ich auch gehört mal, als Argument hier für die ganze musikalische Arbeit und so weiter, ja. Aber die Engel, die sangen doch und so weiter. Ich finde, es spielt hier in dem Kontext oder in diesem Abschnitt gar keine große Rolle, ob sie gesungen haben oder ob sie sprachen. Viel wichtiger ist der Inhalt der Botschaft und dass sie Gott lobten, ja. Vers 14, diese Phrase ist eigentlich sehr bekannt. Selbst unter säkulären Menschen und vielleicht nicht so religiöse Menschen ist diese Phrase eben schon geläufig. Aber ich glaube, dass viele diese Phrase, diesen Abschnitt missverstehen. Irgendwo ist das auch ein bisschen auf die Übersetzung zurückzuführen. Ich habe feststellen müssen, dass es in den Übersetzungen so ein bisschen Unterschiede gibt. Es ist ein bisschen anders, was eben schnell zu einem falschen, meines Erachtens falschen Verständnis führen kann. Ja, und deswegen finde ich in der NGÜ, wo das halt so schön umschrieben ist, finde ich, dass eben das, was am nächsten halt zu der wirklichen Aussage passt, in die NGÜ schreibt, nämlich Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Man könnte nämlich meinen, dass auf der Erde ja in diesem Moment Frieden herrscht. Dass es Frieden gibt für die Menschen. Wir sehen aber, selbst kurz danach, Herodes macht sich auf und begeht diesen großen Kindermord. Wir sehen, dass all die Zeit über immer wieder kein Friede da ist auf der Erde. Und ich meine, der Friede, um den es ja eigentlich geht, ist ja der Friede mit Gott. Und wir wissen ganz klar und deutlich aus der Schrift, dass eben die Sünde genau diesen Frieden nicht gibt. Also diese Sünde bringt genau diesen Unfrieden mit Gott. Frieden gibt es eben nur dann, wenn man mit Gott versöhnt ist, wenn das Sündenproblem gelöst worden ist. Und deswegen gibt es eben diesen Frieden und Gottes Wohlgefallen eben für die, denen sich er zuvor in seiner souveränen Gnade geoffenbart hat. Menschen, die er zu sich gezogen hat, gereinigt und geheiligt hat, ja, die haben Frieden mit Gott. Die haben echten Frieden mit Gott. Da gibt es keine Elemente mehr, die diese Beziehung zwischen Gott und dem Menschen trennen, diese Beziehung kaputt machen. Diese Beziehung ist vollkommen intakt, eben genau durch dieses Erlösungswerk Jesu Christi. Der dritte Punkt, wer Jesus erkannt hat, kann nicht schweigen, sondern verkündigt, lobt und preist den Herrn. Vers 15, und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündet hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Ja, nun gehen die Hirten hin und schauen, ob es sich wirklich so verhält, wie ihnen von den Engeln mitgeteilt worden ist. Sie gingen schnell, sie waren natürlich aufgeregt, ne, nach dieser ganz besonderen Begebenheit und wollten wirklich sehen, ob es sich so verhält. Ne. Sie haben wirklich was Besonderes erlebt, sie haben es auch gesehen, es hat sich tatsächlich so bestätigt, wie ihnen gesagt worden ist. Ne. Und sie haben eben dieser Botschaft, man sieht ja, sonst würden die wahrscheinlich nicht gehen, geglaubt. Sie haben geglaubt, sind gegangen und haben gesehen. Sie haben den Retter gesehen. Wie sieht es bei uns aus? Wir haben den Retter nicht nur gesehen, wir haben den Retter erlebt in unserem Leben. Jesus Christus ist in unser Leben hineingekommen. Jesus Christus ist in unser Herz gekommen. Wir haben ihn wirklich erlebt. Wir haben ihn nicht einfach nur gesehen, sondern wir haben ihn erkannt. Beziehungsweise Gott hat uns erkannt. Und wie gehen wir damit um? Schweigen wir? Oder sind wir erfüllt mit diesem, dass wir eilends oder dass wir hingehen und das Evangelium weitergeben? Ich denke, nicht jeder ist von uns berufen als Missionar. ja, der nach China geht, wie Hudson Taylor damals, ja. Aber jeder von uns ist berufen und jeder, der es wirklich erlebt hat und jeder, der es wirklich geschmeckt hat, er kann nicht schweigen. Er muss nicht jeden Samstag irgendwo auf einer Straße stehen und ja, irgendwie einen Text aus der Bibel vorlesen. Er ist so erfüllt, dass er dort, wo er ist, nicht schweigen kann. Von dieser herrliche Botschaft, die ergreift ihn, ja. Und er möchte so gern, dass die Menschen, die verlorenen Sünder um ihn herum, eben auch zu diesem lebendigen Glauben kommen. Und ich muss mich immer wieder, ja, schuldig anerkennen und sehen, dass ich eben immer wieder schweige. Immer wieder rede ich einfach zu wenig von dieser so schönen Botschaft. Immer wieder ist mein Herz zu wenig erfüllt mit dieser wirklich wunderbaren Botschaft. Ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Potenzial nach oben. Ich denke, wir dürfen mehr und mehr, ja, diese Botschaft weitergeben. Egal wo wir sind. Ja, das ist unser Leben. Das ist das, was uns verändert hat. Das ist das, was unsere Identität ausmacht. Vers 19. Ja, viertens, die frohe Botschaft des Evangeliums hat Wirkung. Vers 19, Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ich finde das so schön. Irgendwie stelle ich mir Maria als eine sehr weise und gottesfürchtige Frau vor. Und ich finde, allein auch dieser Satz hier zeigt uns, dass sie verstand, worum es ging in dieser Situation. Sie bewahrte diese Worte in ihrem Herzen, bewegte sie in ihrem Herzen. Sie war wirklich gläubig. Es war nicht einfach irgendeine oberflächliche Gläubige. Ja, okay, der hat's gesagt, mal gucken, ob's so geschieht. Nein, sie hat geglaubt. Sie hat Gott mit ihrem Herzen geglaubt. Vers 20, und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Was haben sie gehört? Das Evangelium. Wen haben sie gesehen? Den Retter der Welt. Was haben wir gehört? Wir hören es immer wieder, das Evangelium. Was haben wir nicht nur gesehen, sondern erfahren? Die Wirkung des Evangeliums. Jesus selbst in unserem Leben. Wir sind gerettet worden. Ja, sind wir uns dessen vielleicht zu selten bewusst? Sind wir so ergriffen davon, dass wir vor Gott niederfallen, um ihn anzubeten, zu loben und zu preisen? Kommt dieser Zustand einmal im Jahr, mehrmals im Jahr? Oder ist er immer wieder da, wenn wir darüber nachsinnen? Oder sinnen wir vielleicht viel zu wenig darüber nach? Sind wir so mit unserem Lebensgang, mit unserem Alltag beschäftigt, dass diese Message irgendwie immer wieder an uns vorbeigeht? Ja, liebe Freunde, diese Message, diese Botschaft, diese frohe Botschaft, sie muss immer wieder in unseren Gedanken da sein. Wir müssen uns immer wieder diese Botschaft, ja, immer wieder anschauen, immer wieder nachdenken darüber. Und sie muss uns immer wieder, und sie wird uns in Lob und Anbetung bringen. Und dieser Zustand ist so herrlich. Ich denke, jeder von uns, oder wahrscheinlich fast jeder von uns, hat eben das schon geschmeckt, ne, zu ergriffen zu sein. Ergriffen zu sein von seinem Wort, durch sein Wort. Ja, und dadurch wirklich in die Anbetung zu kommen und Gott wirklich von Herzen zu loben und zu preisen. Und wie herrlich, ihr Lieben, wird es sein, wenn wir in der himmlischen Heimat, im Himmel, zusammen Gott loben. Das ist das, was der natürliche Mensch irgendwie sich absolut nicht vorstellen kann und denkt, hä, was ist das denn? Wie kann man denn daran irgendwie Freude haben oder so? Aber genau das zeichnet den wiedergeborenen Menschen aus. Er ist mit Heiligem Geist erfüllt. Und er darf dadurch auch ganz andere Dinge empfinden. Und für ihn ist es eine Wonne, für ihn ist es eine riesengroße Freude, Gott zu loben, ihn groß zu machen und sich selbst klein zu machen, zu erniedrigen, ja, in Demut vor ihm zu stehen und ihm wirklich alle Ehre zu geben. Darüber freut sich ein wiedergeborener Christ. Ja, ihr Lieben, lasst uns zusammen aufstehen und den Herrn anbeten. Amen. Ja, großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar. Wir sind dir so dankbar für diese so einfache Botschaft, für diese frohe Botschaft, ja, die in unserem Leben wirksam wurde. Ja, du hast uns durch das Evangelium zu dir gezogen, durch den Geist zu dir gezogen. Wir durften deine Kinder werden aufgrund deiner Gnade, aufgrund dessen, weil du uns zu dir gezogen hast. Ja, Vater, wir loben und preisen dich dafür. Wir loben, preisen dich dafür, dass diese Botschaft auch noch heute in dieser Welt erklingt und dass so manch ein Sünder noch zu dir kommen wird und Erlösung, ja, bekommen wird. Und ja, Vater, vergib, dass auch ich so oft so wenig rede darüber und hilf mir wirklich mehr und mehr ergriffen zu werden von diesem Evangelium, von der Freudensbotschaft der Weihnacht und wirklich es weiterzugeben. Ach Herr, hilf mir dabei. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir gebracht, Vater. Amen.